Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend und dies sind unsere Themen. Wir sind da, sagen die Roma. Die Roma-Biennale muss pandemiebedingt verschoben werden. Eine Veranstaltung fand aber statt. Sie führt zu wenig bekannten Orten in Berlin. Die Infektion der Gesellschaft interessiert Soziologen. Sie haben ein digitales Kolloquium am Wissenschaftszentrum Berlin organisiert. Dazu mehr im Verlauf dieser Stunde. Kulturschaffende und Künstler haben in diesen Wochen zu Recht allen Anlass, sich längerfristig um ihre materielle Zukunft zu sorgen, selbst wenn Soforthilfen zügig überwiesen werden. 105 Abgeordnete des EU-Parlaments und 300 Verbände fordern eine substanzielle Unterstützung für die Kultur- und Kreativbranche. Warum? Weil die Kreativen, so die Unterzeichner der Kampagne #SaveEUCulture, den Zusammenhalt unserer Gesellschaft stärken. Niklas Nienaß hat die Kampagne mit einem offenen Brief initiiert. Er vertritt die Grünen in Brüssel. Die Kulturminister der Europäischen Union haben heute Nachmittag über die Auswirkungen der Pandemie im Kultursektor gesprochen. Nach der Online-Pressekonferenz habe ich Niklas Nienaß gefragt, wie die Lage der Kulturschaffenden beurteilt wurde.
Desaströs, und das ist, glaube ich, auch genau richtig. Die Tatsache ist ja, dass die Live-Branche komplett eingebrochen ist. Das ist aber nicht alles. Also sämtliche Veranstaltungen wurden abgesagt, was ja komplett nachvollziehbar und auch richtig ist. Das bedeutet aber für Kulturschaffende, für Künstler und auch für alle, die im Hintergrund dazu arbeiten, absolute Gewinneinbußen von 100%. Sämtliche Veranstaltungen werden abgesagt, bedeutet auch, dass Spielstättenbetreiber kein Geld durch Getränkeverkäufe einnehmen, dass Tontechniker kein Geld mehr verdienen können, dass Fotografen kein Geld mehr verdienen können und so weiter. Und das trifft die Branche besonders hart, besonders frühzeitig, weil ja Veranstaltungen ab 1000 Personen ganz frühzeitig schon abgesagt wurden und wahrscheinlich auch besonders lange, weil selbst wenn wir die Situation und die Ausgangsbeschränkungen lockern, werden wir natürlich auf Großveranstaltungen weiterhin so lange wie möglich verzichten müssen.
Auf was für Maßnahmen haben die Kulturminister sich denn verständigt? Um was für eine Dauer der Unterstützung geht es und um welche Höhe der Finanzmittel?
Die Unterstützung ist sehr unterschiedlich, weil auch Kulturpolitik keine rein ordinär europäische Aufgabe ist. Von europäischer Seite bedeutet Kulturpolitik immer dann Unterstützung, wenn es darum geht, grenzübergreifende Kultur zu machen. Deswegen ist das Budget aber auch relativ gering. Kulturpolitik ist hauptsächlich nationalstaatliche Aufgabe und da liegen die größeren Fördertöpfe und da liegt größere Unterstützung in der Regel. Und jetzt ist es aber so, dass sämtliche Mitgliedstaaten unterschiedliche Dinge gemacht haben, unterschiedliche Maßnahmen ergriffen haben oder ergreifen wollen. Was allen gleich ist, und es ist sehr gut, dass es auch heute besprochen wurde in der Runde der Kulturministerinnen und Kulturminister, ist, dass alle darauf verzichten wollen, Rückforderungen zu stellen von bereits gezahlten Förderungen, wo aber der Förderzweck nicht eintritt, weil zum Beispiel, wenn man jetzt eine Musikschule hat, die findet jetzt nicht statt und dann sollen aber trotzdem die Musiklehrerinnen und Musiklehrer weiter finanziert werden. Von europäischer Seite gibt es außerdem darüber hinaus Programme wie zum Beispiel zur Kinoförderung oder zur Buchübersetzung, die jetzt noch mehr anlaufen sollen und noch mehr genutzt werden sollen mit konkreten Programmen und mit Geld, zum Beispiel für die Kinderförderung 5 Millionen, die aus dem Creative Europe Fonds bezahlt werden sollen. Das ist ganz gut. Aber nochmal, gerade weil es keine europäische Aufgabe ist, ist das Budget schon ordinär nicht so gut gefüllt wie zum Beispiel bei anderen Bereichen, zum Beispiel in der Landwirtschaft.
Was ist Ihnen, Herr Nienaß, und anderen Mitunterzeichnern des offenen Briefes, den Sie an die Kommission adressiert haben, das Wichtigste?
Wir haben den Brief ja nicht nur an die Kommission adressiert, sondern eben auch an die Staats- und Regierungschefs. Gerade weil halt die EU alleine nicht die Kompetenz für Kultur hat, sondern weil da wirklich alle an einem Strang ziehen müssen, in Deutschland übrigens auch noch die Bundesländer. Und das Wichtigste für uns ist, dass jetzt unkompliziert geholfen wird, dass jetzt nicht über Bürokratie geredet wird und hier muss aber eine Förderbescheinigung und dies und das gemacht wird. Jetzt brauchen die Künstlerinnen und Künstler Unterstützung, finanzielle Unterstützung jetzt. Und dann müssen wir aber auch nicht aus den Augen verlieren, dass die Situation von Künstlerinnen und Künstlern ja schon im Vorhinein prekär war und schlecht war und das erst dazu geführt hat, dass diese Menschen jetzt wenig haben und wenig Rücklagen bilden konnten, dass sie jetzt in der Krise besonders betroffen sind. Und darauf müssen wir dann auch schauen, dass wir nach der Krise, wenn wir sie bewältigt haben, auch wieder darüber reden, wie können wir die Situation von Künstlerinnen und Künstlern so verbessern, dass die nächste Krise nicht wieder so desaströs sich auswirkt.
Die Bundesregierung unterstützt ja Künstlerinnen und Künstler mit Soforthilfen auf Bundes- und Länderebene. Das funktioniert ziemlich gut, ist aber trotzdem nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Kreativen fordern jetzt natürlich, langfristig angelegte Förderformate zu entwickeln. Wie könnte das funktionieren und ist man in Brüssel dazu bereit?
Ich befürchte nicht wirklich, und ich weiß auch nicht, inwieweit das unbedingt die Aufgabe von Europa ist. Wie schon gesagt, Kulturförderung ist in der Regel hauptsächlich Aufgabe der Nationalstaaten. Und das hat auch eine gewisse Logik. Stellen Sie sich vor, wir würden sämtliche Kulturförderung auf EU-Ebene machen, dann würde sehr schnell die Frage aufkommen, welche Kultur wird wie gefördert? Die Mehrheitskultur, also da, wo mehr Menschen herkommen, da fördern wir mehr. Oder unterstützen wir gerade die Spartenkultur, also da, wo gerade weniger herkommen, und da, wo es fragiler ist, da müssen wir mehr unterstützen. Es wird sehr, sehr schwierig in diesem sehr diversen Feld der europäischen Kultur. Was aber klar ist, ist, dass wir Rahmenbedingungen brauchen. Europäische Rahmenbedingungen, die sicherstellen, dass zumindest die Grundsicherung von Künstlerinnen und Künstlern, wie wir sie zum Beispiel in Deutschland mit der Künstlersozialkasse haben, dass die geschaffen ist. Solche Konzepte gibt es zum Beispiel in Ungarn überhaupt nicht. Und das trifft dann diese Diversität, die wir an Kultur haben in Europa, ganz besonders hart.
105 EU-Politiker und 300 Verbände fordern ein EU-Konjunkturpaket für die Kultur- und Kreativbranche. Niklas Ninas hat die Kampagne #SaveEUCulture ins Leben gerufen. Er vertritt Mecklenburg-Vorpommern im Europäischen Parlament. Danke für Ihr Engagement.
Herzlichen Dank und einen schönen Abend noch.
Über die Abrisspläne der städtischen Bühnen Frankfurt haben wir in Fazit berichtet, auch über die Differenzen zu Fragen einer Sanierung von Schauspiel und Oper. Ende Januar dann aufatmen bei Teilen der Kulturpolitik, weil der kostspielige Wiederaufbau vom Tisch war. Doch nun könnten die Pläne für einen Neubau vertagt werden, denn in dieser Zeit setzt der Frankfurter Oberbürgermeister andere Prioritäten. Kulturdezernentin der Stadt ist Ina Hartwig. Schönen guten Abend, Frau Hartwig.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Hat es Sie überrascht, dass Peter Feldmann, der von der SPD gestellte Oberbürgermeister, die Finanzierung des Neubaus der städtischen Bühnen in Frage stellt?
Er stellt sie nicht in Frage. Er hat lediglich betont, dass wir im Moment uns auf die Corona-Krise konzentrieren und die Folgen natürlich versuchen abzufangen und zu mildern. Es werden viele Betriebe, viele Kulturschaffende betroffen sein, langfristig von den Folgen der Corona-Krise. Und da gilt unser Augenmerk natürlich im Moment erstmal darauf, hier zu helfen, wo wir helfen können. Damit sind aber die Pläne für die städtischen Bühnen überhaupt nicht vom Tisch. Die Planungen laufen ganz normal weiter und es hätte in diesem Jahr über die Finanzierung ohnehin kein Beschluss angestanden.
Im Januar hat das Frankfurter Stadtparlament beschlossen, das alte Gebäude abzureißen. Nun geht es darum, einen Platz für einen Neubau zu finden. Entweder am selben Ort als Doppelanlage sozusagen, also Oper und Schauspiel in einem Haus, oder woanders in der Stadt dann als getrennte Bühnen. Warum, Frau Hartwig, hat man eigentlich den Abriss des Bestehenden beschlossen, wenn man noch gar nicht genau weiß, wo ein Neubau hinkommen soll?
Weil man bei einem so komplexen Vorhaben Schritt für Schritt vorgehen muss. Wir haben ja zunächst einmal prüfen müssen, was an diesem Gebäude noch zu retten ist. Wir wissen alle schon seit vielen Jahren, dass es marode ist. Es ist die größte Theateranlage der Bundesrepublik. Dadurch, dass zwei Bühnen hier miteinander zusammenhängen, in zentraler Lage in Frankfurt. Und die nähere Prüfung, die die Stadtverordneten in Auftrag gegeben haben, ging ja genau in die Richtung, nochmal zu schauen, kann man dieses Gebäude retten und kann man es retten zu Konditionen, die vertretbar sind. Und das Ergebnis hat leider ergeben, dass dieses Gebäude nicht zu vertretbaren Konditionen zu retten ist. Eine Sanierung ist natürlich möglich, aber sie würde unwahrscheinlich viel Geld kosten und man hätte im Ergebnis keine wesentlich verbesserte Bühne, sondern hätte lediglich ein aufgehübschtes Gebäude. Man muss die gesamte Technik austauschen. Die entspricht überhaupt nicht mehr dem Stand von heute. Auch die Arbeitsschutzrichtlinien haben sich verändert. Man müsste also dieses Gebäude komplett umbauen und wir sind zu dem dem Ergebnis gekommen, dass eine Sanierung unter diesen Konditionen wenig sinnvoll ist. Und deshalb habe ich sie auch nicht empfohlen.
Die Bühnen wurden Anfang der 60er Jahre in Betrieb genommen. Und es ist einfach so, dass die Raumdimension eine ganz andere war und den heutigen Ansprüchen nicht mehr genügen kann, ja?
Ja, die Technik braucht mehr Raum als früher. Die Arbeitsschutzvorschriften haben sich enorm verändert. Auch die Technik selbst, Theater zu machen, hat sich verändert. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten unter keinen besonders günstigen Konditionen und wünschen sich alle eine Verbesserung ihrer Situation. Und in diese Richtung muss es langfristig auch gehen in Frankfurt.
Der Architekt Philipp Oswald, ehemaliger Bauhausdirektor in Dessau, hat eine Petition initiiert, die bislang 4000 Leute unterzeichnet haben, darunter einige namhafte Künstler. Sie haben es ja ausgeschlossen, Frau Hartwig, und gesagt, nein, der Neubau und all das wird überhaupt ja nur bedingt verschoben. Trotzdem könnte man sich ja denken, dass die Karten vielleicht neu gemischt werden. Also 4000 Leute sind ja auch keine geringe Zahl.
Die Petition hat in meinen Augen vor allem eines im Auge, nämlich den Willy-Brandt-Platz an zentraler Stelle als Ort für die Kultur, für Theater und Oper zu erhalten. Und das ist auch mein Ansatz. Ich bin der Meinung, dass dieser Ort ideal ist für die Oper und für das Schauspiel, ideal angebunden in der Stadtlandschaft, sehr gut situiert. Und hierhin gehen auch meine Kräfte, meine Energien, mein Engagement, Theater und Oper in Zukunft hier zu halten und weiterzuentwickeln. Ich glaube, dass viele Menschen, die diese Petition unterschrieben haben, tatsächlich von der Angst getrieben sind, dass womöglich der Willy-Brandt-Platz ausverkauft wird, kommerzialisiert wird. Denn man kann ja nicht bestreiten, dass es diese Tendenz gibt in der Stadt. Die CDU hat den Vorschlag gemacht, die städtischen Bühnen komplett zu verlagern an den Osthafen. Und davor haben viele Menschen in der Stadt Angst. Ich glaube auch nicht, dass es die Mehrheitsmeinung ist, die Bühnen verlagern zu wollen. Aber die Angst kommt natürlich auf, weil hier Traditionen gewachsen sind, Gewohnheiten gewachsen sind. Die Menschen haben auch eine Geschichte mit dem Theater und der Oper an diesem Platz und an diese Geschichte wollen sie anknüpfen. Da ist ein Stück weit emotionale Bindung im Spiel, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Was die Sanierung selbst angeht, das habe ich vorhin schon ausgeführt, dass dieses Haus eben leider nicht zu vertretbaren Konditionen zu retten ist. Insofern ist mein Ansatz zu schauen, wie man den guten Geist dieses Hauses, die Transparenz, das Wolkenfoyer, das, was in den 60er Jahren auch für den Aufbruch in eine demokratische Moderne gestanden hat, diesen guten Geist zu übersetzen in die Gegenwart und in die Zukunft und ihn sozusagen zu retten ins 21. Jahrhundert.
Der Neubau von Oper und Schauspiel muss in Frankfurt durch die Corona-bedingten Mehrausgaben in allen Bereichen verschoben werden. Ina Hartwig, Kulturdezernentin der Stadt, hält wie viele andere auch an den Planungen fest. Frau Hartwig, Ihnen noch einen guten Abend.
Danke, Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss.
Was mich tröstet.
Mein Name ist Andreas Döhler, ich bin Schauspieler und was mich zurzeit tröstet, ist das Wissen um Fantasie und Kreativität. Zum einen lässt es mich hoffen, dass unsere Gesellschaft nach der Corona-Krise vielleicht nicht nur eine finanziell ärmere, sondern auch eine menschlich reichere und wärmere ist. Und zum anderen finde ich es persönlich immer ganz schön, die Welt durch eine Brille einer Künstlerin oder eines Künstlers zu betrachten. Und in meinem persönlichen Fall ist es gerade so, dass ich es leider nicht zu der Ausstellung Bitteschön, Dankeschön von Martin Kippenberger in der Bundeskunsthalle in Bonn geschafft habe. Ich aber gerade im Moment sehr großen Spaß mit dem Katalog habe. Und zum anderen sind da noch diese kleinen fantastischen Dinge, die einem tagtäglich über den Weg laufen. Mir hat ein Freund eine kleine Audionachricht seiner Tochter geschickt, in der sie eine kleine Geschichte selber erzählt, die sie selber erfunden hat. Und darin geht es um eine Pflanze, die aus dem Weinen der Menschen Wein macht. Und daraus ist ein kleines Gespräch entstanden. Ich habe sie dann gefragt, wie die Blume oder die Pflanze wohl aussieht und sie hat sie aufgemalt. Dann sah sie aus wie eine fleischfressende Pflanze. Dann ging es darum, ob man Handschuhe anzieht um die Pflanzen zu pflücken. Und dann meinte sie, nein, nicht pflücken. Und dann haben wir uns Namen überlegt, wie die Pflanze heißen könnte, ob es eine Trauerweide ist oder eine Burgunderbegonie. Und das sind so die kleinen Dinge, die mich trösten. Bleiben Sie schön gesund und vor allem auch im Kopf.
Der Theater- und Filmschauspieler Andreas Döhler hofft, dass die Krise uns letztlich eine menschlich wärmere Gesellschaft bescheren könnte. Morgen sagt uns die Regisseurin Monika Gintersdorfer, wie viel Trost man aus dem Frühlingserwachen ziehen kann. Seit 1990 ist der 8. April der Tag, an dem weltweit mit Aktionen auf die schwierigen Lebensverhältnisse der Roma aufmerksam gemacht wird. Heute sollte eigentlich, um die Kultur dieser ethnischen Minderheit zu feiern, in Berlin die zweite Roma-Biennale eröffnet werden, aber wie so vieles andere auch, muss die fünfwöchige Veranstaltungsreihe verschoben werden. Online kann man früher an den Start gehen, wenn auch nur ausschnitthaft. Hamsi Bitici kuratiert die Roma-Biennale. Er wollte mit einem eigens dafür gestalteten Truck die ungeschriebene Stadtkarte der Roma und Sinti in Berlin abfahren und an wichtigen Orten Station machen und Interviews führen. We are here heißt die Aktion. Carsten Probst hat sich das Online-Event angesehen. Wie lief das ab, Carsten Probst? Gab es heute Abend überhaupt ansatzweise Kunst zu sehen?
Nee, eigentlich nicht. Also wenn man jetzt mal von diesem Truck absieht, der von dem Künstler Damien James LeBach gestaltet wurde, aber der war auch eigentlich nur so in kurzen Einblendungen zu sehen. Also wenn man da eben an verschiedenen Stationen dieser Tour, die Sie eben auch schon erwähnt haben, ja quasi noch einmal angehalten wurde. Und diese Stationen sind eben für die jüngere Geschichte der Sinti und Roma in Berlin relativ wichtig. Also zum Beispiel kennt man, das fand ich auch ganz interessant, wenn man diese Tour verfolgt hat, die Gedenkstätte am Otto-Rosenberg-Platz in Berlin-Marzahn, die ist sicherlich so vielen auch nicht so geläufig in Berlin. Hier befand sich aber zur Nazizeit eben so ein Zwangslager, von dem aus dann auch nach Auschwitz deportiert wurde. Oder eben der Görlitzer Park, das liegt ja eigentlich in der direkt jüngsten Vergangenheit. 2009 haben sich da ja Roma-Familien angesiedelt. Und das gab in Berlin ja wirklich eine aus heutiger Sicht extrem befremdliche, ressentimentgeladene Debatte um diese Ansiedlung. Auch das spielt eine Rolle. Also dieses Prinzip, so einzelne Orte in der Stadt, wunde Punkte sozusagen auch in der Stadt auszuwählen, das hat man bei der Roma-Biennale quasi als Prinzip von der Berlin-Biennale für zeitgenössische Kunst so ein bisschen kopiert. Also das war quasi so ein bisschen das Kunstmoment bei dieser Online-Schalte. Aber das meiste waren dann doch so eingeführte Interviews mit verschiedensten Akteuren, also Kuratorinnen, Journalisten, Politikern auch. Also eigentlich das, was auf Ausstellungseröffnungen eher das ist, wo die Leute vielleicht zur Bar gehen. Aber ich fand mal ganz interessant, jetzt auch diesem Aspekt mal ganze Aufmerksamkeit, diesen verschiedenen Perspektiven mal ganze Aufmerksamkeit zu widmen.
Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Interviews, wie haben Sie die aktuelle Situation geschildert?
Ja, am interessantesten fand ich eigentlich zum Beispiel, was der Journalist Daniel Petrovski aus dem Kosovo geschildert hat. Das war quasi so eine situative Bestandsaufnahme. Da meinte er, also die Ressentiments prallen jetzt gegen die Sinti und Roma mit voller Wucht. Die gelten quasi immer wieder so als Überträger des Virus und weil sie eben als nicht sesshaft gelten und so weiter. Dabei seien viele eben auch gerade in Krankenhäusern beschäftigt, hätten da also Jobs und so weiter. Aber zum Beispiel berichtet er von einem Fall einer Schwangerin, der Zutritt zu einem Krankenhaus verweigert wurde und die dann daraufhin auch verstorben sei. Aber eine ganz andere Perspektive, und das fand ich auch sehr interessant, macht eben Selke Jovanovic auf, der Direktor der Open Society for Roma Initiative Offices, also der Soros Foundation, die ja 2018 nach Berlin gezogen ist. Und er machte eben einen ganz anderen Standpunkt auf.
We've seen in the last few weeks unprecedented mobilization among the Roma. Unprecedented solidarity.
Unprecedented. Ja. Also er sagt, wir erleben in den letzten Wochen eine beispiellose Mobilisierung unter den verschiedensten Roma-Gemeinschaften in ganz Europa, also Solidarität und Hilfe. Und jetzt stellt er sich eben die Frage, wie kann diese Art der Selbstorganisation, die jetzt gerade so wunderbar begonnen hat, nach der Krise fortgeführt werden, die politischen, wirtschaftlichen, die kulturellen Konsequenzen, die, sagt er, Die werden nämlich bleiben und gerade deshalb wird es wichtig sein, diejenigen, die also am meisten unter dieser Krise leiden, die Schwächsten, auch eben nach der Krise zu unterstützen. Das ist quasi so ein bisschen dieser Impetus. Er erinnerte eben auch nochmal an diesen Geist von 1971, als dieser Roma-Tag eben auch zum ersten Mal mit so einer Konferenz in London begann. Das sei eben kein Tag, an dem der Diskriminierung gedacht werde, der Roma oder ihrer Vernichtung während der Nazizeit, sondern das sei ein Tag, um Stärke und Gemeinschaft zu zeigen. Und das sei doch viel wichtiger, dass die Leute begreifen, dass sie ihr Schicksal auch in der eigenen Hand haben.
Wenn die Roma Biennale primär ein multimediales und vor allem auch ein dezidiert politisches Ereignis ist, wie wird denn dann die Kultur der Sinti und Roma präsentiert?
Also man möchte sich gerade mit diesem Prinzip der Biennale ganz klar gegen dieses folkloristische Klischee einfach auch wenden. Und man kann sich das insgesamt aber wiederum nicht so vorstellen wie eine Biennale, die jetzt für das Stadtmarketing, eine Kunstbiennale, die jetzt für das Stadtmarketing wie die Berlin-Biennale erfunden wurde. Der Hauptveranstaltungsort ist eben das Maxim-Gorki-Theater. Das ist eben auch keine große Ausstellungshalle. Das Budget ist weit entfernt von dem anderer Kunstbiennalen. Also bei der ersten Roma-Biennale haben wir Konzerte gesehen, ein Theaterstück, Diskussionsveranstaltungen, politische Debatten, dann eben diesen Umzug auch zum Roma-Tag. Eine Kunstausstellung gibt es dann eben auch. Aber ich glaube, das Entscheidendste ist, das zentrale Anliegen ist diese Sichtbarkeit, Erforschung der eigenen Geschichte, die Frage so nach der eigenen Identität, die ja immer noch ganz vage ist und dann das Entscheidende eben auch ganz klar dieses sich abrücken von diesem rein folkloristischen. Das haben wir eben auch bei diesem Roma-Pavillon zum Beispiel auf der Biennale in Venedig bei der Kunstbiennale immer schon gehabt oder beim Roma-Filmfest. Ganz klar der Versuch, in die Mitte der Gesellschaft zu kommen endlich.
Carsten Probst mit Eindrücken eines Events der zweiten Roma Biennale im Livestream. Die komplette Veranstaltungsreihe wird voraussichtlich im August, September stattfinden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Auch nach der Ankündigung des digitalen US-Medienunternehmens BuzzFeed, sich vom Deutschlandgeschäft trennen zu wollen, arbeitet die deutsche Redaktion ungehindert weiter. Das hat der Chefredakteur von BuzzFeed Deutschland, Daniel Drepper, der deutschen Presseagentur bestätigt. Außerdem will sich die Redaktion auch an der Suche nach neuen Investoren beteiligen. Gestern hatte das Mutterunternehmen in den USA mitgeteilt, dass wegen der Corona-Krise ein Käufer für das Deutschlandgeschäft gesucht werde. BuzzFeed Deutschland gibt es Drepper zufolge seit gut 5 Jahren. Das Unternehmen verbreitet unter anderem Nachrichten und Entertainment-Inhalte über die eigene Website, aber auch über Kanäle wie Facebook, Instagram und Twitter. Die Corona-Krise sorgt dafür, dass zahlreiche Veranstaltungen am Welttag des Buches am 23. April nicht wie geplant stattfinden können. Man verschiebe sie auf September, teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit. So soll die Aktion »Ich schenke dir eine Geschichte«, zu der an Schulklassen Büchergutscheine verschenkt werden, am 20. September, dem Weltkindertag, stattfinden. Die Reihe »Verlage besuchen«, bei der Verlage ihre Türen für Besucher öffnen, wurde demnach auf den 18. bis 21. September gelegt. Zum eigentlichen Welttag des Buches sind am 23. April Online- und Social-Media-Aktionen geplant. Der heutige Brand am Berliner Humboldt-Forum hat nach Angaben eines Sprechers bisher keine Auswirkung auf die Pläne für die anstehende Eröffnung des Kulturzentrums. Die Bauarbeiten liefen weiter, die Brandstelle werde abgesperrt, sagte er der deutschen Presseagentur. Claudia van Laak.
Schwarze Rauchwolken über Berlin-Mitte am Vormittag. Sie verhießen nichts Gutes. Auf der Baustelle des Humboldt-Forums war ein Feuer ausgebrochen. Allerdings nicht im Gebäude selber, sondern in einem Durchgang. Vermutlich durch einen Funkenflug hatten sich 2 Teerkocher und im Anschluss daran auch Baumaterialien entzündet. Die Feuerwehr war mit 80 Personen vor Ort, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Ein Bauarbeiter wurde verletzt. Ein Durchgang und ein kleiner Teil der Außenfassade sind jetzt verrußt. Der Brand habe keine Auswirkungen auf die Bauarbeiten, sagte ein Sprecher des Humboldt-Forums im Anschluss.
Der US-Country- und Folkmusiker John Prine ist an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Der Sänger und Komponist wurde 73 Jahre alt. Die Frau des Musikers hatte vor einigen Tagen in Online-Netzwerken berichtet, dass ihr Mann sich auf der Intensivstation befinde. Prine galt als einer der einflussreichsten Songschreiber seiner Generation, nicht nur in der Country- und Folk-Szene. Seine Texte zeichneten sich oft durch poetische Qualität aus. Bob Dylan bezeichnete Prine als einen seiner liebsten Songwriter. Auch das ehemalige Pink Floyd-Mitglied Roger Waters rühmte Prine für seine außerordentlich wortgewandte Musik.
Soweit Christian Riedl mit den Kulturnachrichten.
Kunst im Augenblick.
Unsere Kunst-, Musik-, Theater- und Tanzkritiker und Kritikerinnen haben unzählige Werke gesehen und gehört. Und trotzdem gibt es für jede und jeden ein bestimmtes Werk, das ihnen wie gemacht erscheint für die jetzige Situation. Daran denkt die Tanzkritikerin Elisabeth Nehring.
Meine Performance der Stunde ist das Tanzstück Reflection von der Berliner Choreografin Isabel Schad. Das findet auf einer Drehbühne statt, die sich die ganze Zeit bewegt während der Performance und nach von den Tänzerinnen und Tänzern eingenommen wird, die so in normalen Alltagsklamotten auf die Bühne kommen. Und diese Bühne, die wirkt irgendwie wie so ein Versammlungsort für eine sehr heterogene Gruppe von Menschen, die sich schwarmmäßig zusammenfinden, dann wieder auseinandergehen, zu bestimmten Handlungen oder Bewegungssequenzen zusammenkommen, aus der dann Einzelne wieder weggehen, wieder neue kleine Gruppen bilden. Und es geht nicht so sehr um die Polarisierung von Einzelnen und Gruppe, Individuum und Kollektiv, sondern es geht eigentlich darum, dass immer dann, wenn Menschen aufeinandertreffen, sich alles immer wandelt und alles in immerwährender Veränderung begriffen ist. Und es ist auch ein Stück ohne Zentralperspektive. Das heißt, man könnte es von jeder Seite betrachten. Dadurch ist es fast so ein Sinnbild für Demokratie. Und ich denke deswegen jetzt gerade ganz viel daran, weil diese Performance genau das herstellt und zeigt, was wir gerade nicht haben, nämlich Gemeinschaft in Bewegung, Körper, die zusammenkommen, gemeinschaftliche Bewegung herstellen, und zwar auf eine sehr ungezwungene Art und Weise. Und damit ist dieses Stück genau das Gegenbild von dem, was wir gerade mit der sozialen Distanzierung erleben.
Kunst im Augenblick. Unsere Tanzkritikerin Elisabeth Nehring über die Choreografie Reflection der Solo-Performerin und Gruppenbewegerin Isabel Schad. Wer Fazit regelmäßig hört, weiß, dass wir immer mittwochs aufmerksam machen auf Filme, die einen Blick lohnen. Und dabei bleibt es auch, selbst wenn wegen der Corona-Epidemie gerade alle Kinos geschlossen sind. In der weiten Welt der Online-Portale und Video-on-Demand-Dienste tut sich wirklich einiges, weshalb wir unsere Kritikerinnen und Kritiker bitten, sich einen Überblick zu verschaffen. Anke Lewicke hat sich als Vorsichterin betätigt. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Der erste Film, den Sie ausgesucht haben, heißt Land des Honigs. Gedreht hat ihn das Regieduo Tamara Kuteska und Lubomir Stefan. Beide haben für ihren Dokumentarfilm mehrfach Festivalpreise gewonnen. Es gab sogar Nominierungen für einen Oscar und den Europäischen Filmpreis. Was, Anke Lewicke, ist so beeindruckend an diesem Film?
Ja, also dieser Film nimmt uns mit in eine Region inmitten von Europa, die aus der Zeit zu fallen scheint. Es geht los mit atemberaubenden Landschaftspanorama. Man sieht so eine einsame Gebirgskette und eine Frau um die 50 in traditioneller Kleidung bewegt sich in schwindelerregender Höhe. Und es handelt sich hier um die Imkerin Hadice. Und oben auf der Bergspitze sammelt sie die Honigwaben ein, wickelt sie in ein Tuch und bringt sie dann runter. Und in ganz wenigen Szenen lernen wir eine Lebensform fernab von Handys und vom Internet, von der Globalisierung kennen. Hadice lebt mit ihrer uralten Mutter in einem verfallenen Haus und wir sehen sie eben bei der Arbeit, wo sie immer singt, und sie arbeitet mit den Bienen ohne Handschuhe und sie teilt den Honig mit den Bienen. Und dann sehen wir, wie sie zum Marktwert ihren Honig verkauft, und dann bringt sie ganz glücklich ihrer Mutter einen Fächer mit so gedruckten Blumen mit, damit diese die Fliegen vertreiben kann. Also wir lernen wirklich eine Existenz kennen, die von der Hand in den Mund lebt. Und diese fragile Lebensform wird dann plötzlich bedroht, als eine Nomadenfamilie mit 7 Kindern in dieses Dörflein kommt. Und der Vater fängt dann auch an, Honig zu produzieren. Aber er macht das dann schon eben in so einem kleinen industriellen Sinn. Und dann kommt es eben zu Konflikten.
Klingt fast so, als hätte der Film eine geradezu klassische Spielfilm-Dramaturgie. Stimmt der Eindruck?
Ja, das stimmt auf alle Fälle. Und man kann sagen, der Film hat wirklich was von einem Krimi oder auch von einem Öko-Krimi. Also in diesem abgelegenen Ort werden wirklich auch die großen Fragen unserer Zeit verhandelt. Also wann ist Landwirtschaft oder hier eben die Imkerei nachhaltig? Es geht um das Verhältnis von Mensch und Natur und wie der Kapitalismus das eben verändert. Und die Spannung kommt dann aber zum Beispiel auch auf, wenn dann Hadice nachts eben mit Fackeln Wölfe vertreibt. Dann gibt es aber auch wieder schöne Momente, weil sie sich mit den Kindern der Familie unheimlich gut versteht. Und über 3 Jahre war das Regieduo da. Und das Interessante ist, die Menschen vor der Kamera sprechen Türkisch, das Regieduo aber nur Mazedonisch. Also sie haben sich völlig auf die Bilder verlassen beim Drehen und dann auch beim Schnitt erstmal gar nicht sich alles übersetzen lassen und erst später. Also die Spannung ist wirklich in den Bildern im wirklichen Leben gefunden. Und das ist dadurch einfach großes Kino, was alles mit den Bildern erzählt. Und es gibt eben diese stolze Heldin, die einen wirklich bewegt.
Beim nächsten Film, den wir vorstellen, handelt es sich um eine exklusive Video-on-Demand-Premiere. Auf der Webseite des Berliner Filmverleihs Salzgeber findet man den Link zum Salzgeber-Club. Und für 4,90 Euro kann man dann den Film Kopfplatzen von Savas Sevis ausleihen. In der Hauptrolle ist Max Riemel zu sehen. Er spielt einen pädosexuellen Architekten, der bei einem Arzt Rat sucht.
Ich möchte das weghaben.
Ich will nicht mehr kleine Jungs stehen.
Das, was Sie haben, ist keine Krankheit, die heilbar wäre. Deshalb kann ich Sie auch nicht heilen. Niemand kann das.
In meinem Kopf ist dann auch immer diese Stimme, die dann sagt, ist doch nicht so schlimm.
Auf kleine Jungs stehen ist ein Thema, das selten in Filmen aufgegriffen wird. Wie geht der Regisseur damit um?
Ja, sehr vorsichtig. Man könnte von einem Psychogramm sprechen. Und zunächst hat der Film eben so ein bisschen auch was Didaktisches. Also wir haben ja gerade das Gespräch gehört und der Psychotherapeut, den dann Markus von Max Riemel gespielt, endlich findet, der erklärt nicht nur ihm, sondern eben dem Publikum das, was wir gehört haben, dass diese Krankheit nicht heilbar sei, dass er eben auch aufhören müsste, die entsprechenden Pornos zu sehen. Und er macht immer Fotos von Jungs im Schwimmbad mit Teleobjektiv. Damit müsste er eben auch aufhören. Und ohnehin lernen wir da einen jungen Mann kennen, der Architekt ist, der eigentlich gar kein Privatleben hat. Der versucht, alle Situationen zu vermeiden, die ihn eigentlich in Versuchung bringen könnten. Und dann zieht aber in seinem Haus eine junge Frau mit einem kleinen Sohn ein. Und dieser Markus beginnt dann mit dieser Frau eine Beziehung, aber letztlich doch nur, um den Jungen näher zu kommen. Und die große Frage ist nun, kann er sich und seine Triebe kontrollieren? Jetzt kann man so einen Spannungsbogen, der ja doch sehr konventionell ist, bei so einem Thema unangemessen finden. Aber letztlich bekommen wir es hier mit einer sehr nüchternen und sachlich skizzierten Psychogramm zu tun. Also dieser Markus wird nicht als Monster gezeigt. Man erlebt aus nächster Nähe eine zerrissene Persönlichkeit, die gegen ihre Triebe ankämpft. Aber man bleibt ihm trotzdem fremd, weil er sich ja letztlich auch selbst fremd bleibt.
Savas Sevis hat den Film Kopfplatzen gedreht. Man findet ihn auf der Webseite des Filmverleihs Salzgeber. Der Film um eine Imkerin in den Bergen Nordmazedoniens heißt Land des Honigs. Er ist als DVD auf dem Markt und auch auf Streamingportalen wie Amazon Prime oder iTunes erhältlich. Anke Lewicke hat beide Filme für uns aufgestöbert und bewertet. Dafür besten Dank.
Sehr gerne.
Was bedeutet das, wenn ein Soziologe zu Beginn einer Krise bereits vorhersagt, was der Ausgang bringen würde? Nämlich das Ende des Neoliberalismus und den Anbruch einer solidarischen Gesellschaft. Unter Fachkollegen gab es Gegenstimmen, zum Beispiel in den USA, wo Sozialwissenschaftler die Reaktionen der über Nacht entlassenen Fabrikarbeiter oder Museumsangestellten aufmerksam registrieren. Von Protestaktionen bis hin zum wilden Streik gab es alles. Inmitten dieser Entwicklung startet das Wissenschaftszentrum Berlin ein digitales Kolloquium. Jochen Stöckmann hat die Premiere der Zoom-Videokonferenz zu soziologischen Perspektiven auf die Corona-Krise verfolgt.
Wir beobachten die Gesellschaft in Form von Kurven, in Form von digitaler Selbstbeobachtung. Wir gucken jeden Tag auf Infektionszahlen, deren Hintergrund übrigens wenig empirische Evidenz hat. Das ist eigentlich nur ein Zählen dessen, was getestet wird und nicht das, was tatsächlich an Infektionen vorliegt und so weiter und so weiter.
Nach Soziologie as usual hört sich an, was Armin Nasseh aus seiner Münchner Altbauwohnung per Webkamera vorträgt, ganz gelassen. Im digitalen Kolloquium des Berliner Wissenschaftszentrums wird der Systemtheoretiker konfrontiert mit der Gegenrede von Karl-Ulrich Meyer. Der ehemalige Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung untermauert seinen Vortrag mit Diagrammen und Statistiken, betont aber zugleich:
Wir haben erschütternde Bilder von Intensivstationen, die wir sonst nie sehen, und von Leichentransporten, wie wir es vielleicht sonst nicht sehen.
All dies sind Momentaufnahmen. Aber käme es nicht darauf an, dass die beiden Soziologen diese Corona-Welt nicht nur interpretieren, sondern sie verändern? Hin zu mehr Solidarität etwa oder Aufhebung krasser sozialer Unterschiede? In dieser Hinsicht hat sich ein prominenter, auf fast allen Medienkanälen eingeschalteter Kollege schon sehr früh sehr weit vorgewagt.
Es war Heinz Bude, der die Überlegung angestellt hat, dass Corona ja doch der große Gleichmacher ist. Wir sind gleich betroffen von den Maßnahmen, wir sind gleich vor dem Gesundheitssystem und wir sind gleich in unserer Rolle als Staatsbürger. Aber ist das eigentlich richtig?
Stellt Meyer diese Frage, denkt der soziologische Laie an Phänomene wie zunehmende häusliche Gewalt, drohende Rezession, den millionenfachen Verlust von Arbeitsplätzen. Aber beim Aufspüren sozialer Ungleichheit, die mit der Epidemie noch verschärft wird, geht es um Sachverhalte, die so unsichtbar bleiben wie das Coronavirus.
Die Virologie weiß darüber relativ wenig. Die stellt sich das vor, dass die Personen sich wie Moleküle im Raum bewegen und ungefähr gleiche Ansteckungsrisiken haben. Die Soziologie sollte eigentlich aus der Netzwerktheorie mehr darüber wissen.
Nämlich, dass beispielsweise das Ansteckungsrisiko für Afroamerikaner gegenüber anderen US-Bürgern doppelt so hoch ist. Eine Tatsache, die Meyer seit langem geläufig ist, aufgrund seiner eigenen empirischen Forschung.
Man könnte das theoretisch nun aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten, zum Beispiel spieltheoretisch oder systemtheoretisch oder differenzierungstheoretisch oder handlungstheoretisch, wie auch immer. Man wird auf jeden Fall feststellen, dass jede Aktion, die jetzt stattfindet, unbeabsichtigte Nebenfolgen an anderen Stellen der Gesellschaft haben wird. Und das macht diese Krise so schwierig.
Sagt Nasseh, und der Zuhörer ahnt, die einzig richtige Theorie gibt es in der Soziologie ebenso wenig wie treffsichere Vorhersage. Unsichere Zeiten also, deshalb greift Meyer zu erprobten Instrumenten.
Was ist der analytische Werkzeugkasten der Soziologie? Es ist die Handlungstheorie, die Lehre von sozialen Beziehungen, sozialen Netzwerken. Es geht um Sozialstruktur und Ungleichheit und es geht um Kultur.
Ein neues Stichwort, Kultur. Das Praktische an einer Videokonferenz ist, dass man nebenbei noch anderes lesen kann, etwa in der Süddeutschen von heute Kulturstaatsministerin Grütters, für die Kultur ein Demokratiestabilisator ist. Eine These, die zumindest im virtuellen Raum mit den jüngsten Erfahrungen von Nasseh kollidiert.
Das ist, dass etwas stattgefunden hat, wovon wir ja theoretisch gedacht haben, dass das in einer modernen, komplexen Gesellschaft, zumindest mit liberalen politischen Systemen, so nicht möglich ist, nämlich eine Art von Durchregieren in alle Bereiche der Gesellschaft.
Daran dürfte die Kultur wenig ändern. Entscheidend bleibt das Feld der Politik. Und für Soziologen, wie Nasseh andeutet, die Politikberatung.
Was ich soziologisch für die interessanteste Frage im Moment halte, ist, können wir als Soziologinnen und Soziologen eigentlich dazu beitragen, Kriterien zu nennen, wie man in den Ausstieg aus den jetzigen Maßnahmen kommen wird?
Meyer konzentriert sich aufs Wesentliche, wenn es um die nächsten Schritte in der praktischen Politik geht.
Das ist auch ein klarer Rat an die Politik, nicht auf Bußgeld und nicht so sehr auf Polizeikontrolle zu setzen. Es geht darum, dass Personen selber entsprechend einsichtig sind.
Das aber setzt voraus, dass die Personen, dass wir die Verhältnisse durchschauen, zumindest ansatzweise. Das digitale Kolloquium ist einen Versuch wert, ab sofort jede Woche mittwochs.
Das Wissenschaftszentrum Berlin steckt dahinter und organisiert die virtuellen Zusammenkünfte. Fortsetzung folgt.
Fazit.
Radiokunst im Aufnahmezustand. Zweite Staffel.
Die Kolleginnen von der Radiokunst umspielen in diesen Wochen mit kleinen Hörstücken Widerstandskräfte, die man in einer globalen Krisenzeit braucht. Und sie produzieren zu Hause. Antje Greie-Repatti, die Autorin der heutigen Folge von Radiokunst im Aufnahmezustand, arbeitet viel mit Tonaufnahmen aus der ganzen Welt. Sie hat die Frage interessiert, was geschieht eigentlich mit unserer Privatsphäre in dieser Ausnahmezeit?
Eine Freundin sitzt auf dem Balkon in Buenos Aires. Das Vor und Nachher und das Jetzt. Die runtergefahrene Geschäftigkeit. Einige können es nicht erwarten, wieder zurückzukehren. Einige sagen, normal war das Problem. Politik des Raums und der Körper. Werden wir Verschlüsselungscodes im Blut brauchen? Die private Corona-Verfolgung? Geolokalisierung oder Kontaktverfolgung ohne wirkliche Privatsphäre? Die Auseinandersetzungen in der Ostukraine gehen weiter. Der Krieg in Jemen geht weiter. Der Krieg in Syrien geht weiter. Versinken im Mittelmeer geht weiter. Sie hören den Lockdown in Buenos Aires. Die stillgelegte Zeit.
Radiokunst im Aufnahmezustand. Das war ein Klangkunststück von Antje Greie-Repatti. Tobias Wenzel hat alle Feuilletons der großen überregionalen Zeitung vom 9. April gelesen und dieses kleine Kunststück produziert.
Hört auf zu streamen. Uwe Matthes ruft das aus in einem Artikel für den Wiener Falter, den nun die Taz nachdruckt. Und er meint, digitale Parallelaktionen könnten die Kunst nicht retten, würden im schlimmsten Fall sogar ihre Ausbeutung vorantreiben. Beobachtet eigentlich jemand, was aus der ganzen schönen Kunst wird, wenn sie in die Körperlosigkeit des digitalen Vakuums entweicht? Fragt Matthijs. Kunstwerke bräuchten den Schmutz der Materialien. Und gerade die darstellende Kunst benötige die körperliche Anwesenheit der Akteure. Wenn man die digitalen Medien in der Corona-Krise nutzen wolle, dann bitte nur dort, wo sie wirklich Sinn machten, wo das Digitale als Material mitgedacht werde. Also nicht einfach Theaterstücke abfilmen und streamen. Schweigen ist dafür Matthijs oft die bessere Lösung. Wer nicht schweigen kann, hat auch für nachher nicht wirklich etwas zu sagen. Ob Recep Tayyip Erdogan wirklich etwas zu sagen hat, sei einmal dahingestellt. Aber er sagt einiges, wenn auch zurzeit nicht gerade souverän, meint jedenfalls Bülent Mumay. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibt er, Erdogan, der die Produktion nicht stilllegen und keine Ausgangssperre verhängen kann, weil die Staatskasse leer ist, wiederholte hilflos, jeder soll seinen eigenen Ausnahmezustand verhängen. Deshalb würden gerade selbst AKP-Wähler mit dem Westen Hoffnung verbinden. Einer Umfrage zufolge sagten auf die Frage, wo sie außerhalb der Türkei gern leben würden, 43% der AKP-Anhänger in Deutschland. Mumays Kommentar: Sie würden also gern in jenes Deutschland ziehen, das ihr Anführer Erdogan in Grund und Boden verdammte. Die türkische Regierung setze beim Virus auf folgende Strategie: Geduld und Gebet. Jeden Abend erklingt von den Minaretten ein Gebetsruf gegen Corona. Berühre mich nicht, das sagt der auferstandene Jesus zu Maria Magdalena. Daran erinnert Annalisa Dieter in der Welt mit Blick auf das Osterwochenende und die Folgen der Corona-Krise. Auferstanden sei Jesus nicht mehr von dieser Welt und könne deshalb nicht berührt werden. Und nun haben wir eine geradezu berührungslose Gesellschaft. Schon jetzt verspürt die Autorin die Sehnsucht nach der körperlichen Nähe zu Fremden, nach ihren Gerüchen, Geräuschen, danach, sie im Vorübergehen zu streifen. Was macht der Entzug von Nähe mit uns? Und was passiert dann, wenn das Coronavirus keine Gefahr mehr darstellt? Annalisa Dieter hatte eine Vermutung. Vielleicht erwartet uns eine frivole Zeit. Im Gegensatz zu Jesus natürlich. Der soll sich mal lieber mit Plato beschäftigen. Jesus ist verhaftet worden und durfte Plato nicht mit aufs Revier nehmen. Der Moskauer Jesus Worobjow ist nämlich mit seinem Hund Plato in einer abgesperrten Grünanlage spazieren gegangen. Als er festgenommen wurde, musste er Plato allein zurücklassen. All das berichtet Kerstin Holm in der FAZ und beruhigt, Plato fand allein den Weg nach Hause und ist nun wieder mit Herrchen zusammen. Schön, dass das Coronavirus wenigstens ein paar skurrile Geschichten wie diese zutage fördert und auch schräge Fantasien. Der Freitag hat 16 Autoren darauf angesetzt, realistisch-utopische Vorschläge für eine rundum erneuerte Gesellschaft nach Corona zu machen. Das Ergebnis unter anderem Entschleunigung, Reiche besteuern und ewiger Frieden. Weniger utopisch, also durchaus realistisch ist, wovon Carsten Krampitz träumt. Heiligabend nach Corona spielen wir endlich Sissi-Saufen. Das wollte ich schon immer mal tun. Wir schauen uns alle drei Teile an und jedes Mal, wenn jemand Majestät ruft, heben wir einen.
Gut, das dauert wenigstens noch ein bisschen. Tobias Wenzel hat für Fazit in die Feuilletons vom 9. April geschaut. Und das war's für heute. Ich bin Sigrid Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.